Schönen Dank, Bruder David. Guten Morgen an allen. Meine deutsche Sprache, werdet ihr Geduld haben, ist von 14 Jahren her. 40 Jahre her. Ich bin zum Glauben gekommen vor 45 Jahren und da habe ich in Berlin etwas Deutsch gelernt. In meinem Mutterland durfte ich nicht Deutsch sprechen, nur Spanisch. Also, Dankeschön für eure Geduld. David, wie viel Zeit habe ich? Wann muss ich beenden? 40, gut. Einmal habe ich gefragt in einer Gemeinde, wo ich predigte, wie viel Zeit ich habe zum Predigen. Und der Pastor saß in der ersten Reihe und sagte mir, Federico, du kannst sprechen alles, was du möchtest. Nur wenn du siehst, dass die Stühle leer bleiben, kannst du enden. Hoffentlich passiert das hier nicht. So, gehen wir zu unserem Text aus der Heiligen Schrift. Markus Kapitel 4. Wir lesen vom Vers 33. Markus Kapitel 4, 33. Und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort so, wie sie es zu hören vermochten. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Aber wenn sie allein waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lass uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr doch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist er? Auch Wind und Meer sind in Gehorsam. Und sie kamen am anderen Ufer des Sees in die Gegend der Gerasena. Und als er aus dem Boot trat, lief ihn alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten, denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, den Allerhöchstens? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht, denn er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist von den Menschen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass dein Wort zu uns durch deinen Heiligen Geist heute widerspricht. Wir danken, dass du das machen wirst. In deinem Namen. Amen. Das ist eine Geschichte, die in den Evangelien bezeugt wird, an verschiedenen Stellen, aber wir haben jetzt in Markus Evangelium den Text genommen. Den Zusammenhang sagt uns, dass in Vers Kapitel 4, 1, dass er fing abermals am See zu lehren. Und es versammelte sich eine sehr große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich und alles Volk stand auf dem Lande am See. Und er lehrte sie viele in Gleichnissen und in seine Predigten sprach er zu ihnen, hört zu, und dann werden die bekannten Gleichnisse von Seemann, von dem Licht, von dem rechten Maß, von dem Senfkorn, von wachsender Saat etc. erzählt. An See. Da war eine große Lehrpraxis mit großer Besucherzahl. Außergewöhnliche Maßnahmen wegen der Mengen musste man treffen. Jesus rückte in ein Boot und vom Boot lehrte er die tausenden Leute, die ihn hörten. Da musste man denken, so viele Menschen, die kommen zusammen, müssen wir bestimmte Maßnahmen nehmen, wie wir sie jetzt erreichen. Und Jesus hat die Gleichnisse entsprechend ihrer Verstehenskapazität erklärt. Da haben wir gelesen, dem Vers 33, wie sie es zu hören vermochten. Jesus hat sich adaptiert an die Kapazität der Leute zu verstehen. Aber seinen Jünger legte er privat aus. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, Vers 34. Aber wenn sie allein waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Er als der beste Lehrer wusste genau, was die Leute verstanden. Hat sich angepasst an die Kapazität der Menschen, nicht wahr? Und da war bestimmt genug zu tun. So viele Hunderte und Tausende von Leuten, das Wort Gottes zu lehren, den Jüngern selbst das weiter zu erklären. Bestimmt war das nicht alles fertig, was da gemacht werden konnte. Aber in einem Augenblick, am Abend, denselben Tages, Vers 35, Jesus nimmt den Entschluss. Lass uns hinüberfahren. Wir müssen jetzt hier Feierabend machen. Jetzt muss hier geendet werden und wir müssen woanders gehen. Und dann sagt das Vers 36, und sie ließen das Volk gehen und nahmen mit ihm, wie ein Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm, und sie gingen in einen anderen Ufer. Also, Jesus wusste warum. Bestimmt die Jünger wussten das nicht. Genug zu tun, um dort weiterzumachen, das waren bestimmte Gründe. Aber an der anderen Seite des Ufers war Jesus auch notwendig. Mal abbrechen und woanders gehen. Und auch wenn, wenn es sich nicht um die Tausende handelt, vielleicht nur um eine Person oder zwei, manchmal muss man den Entschluss nehmen. Da werde ich gebraucht. Die Tausende und die Hunderte, die hier sind, die haben schon etwas gekriegt. Die wissen schon etwas. Die sind schon unterrichtet. Vielleicht kann man viel mehr machen hier. Aber da ist jemand, der mich braucht. Und die Jünger wussten davon bestimmt nicht. Und er sagt ihnen, lass uns hinüberfahren. Und da kommt die Geschichte, dass sie überqueren des See Galiläa, da kam das Gewitter, das Sturm. Jesus stillt den Wind und den Sturm. Es macht sich eine große Stille. Da sind sie in diese Glaubensprobe gekommen und waren sie bewundert, wer ist denn dieser, der auch Wind und Meer gehorsam sind. In Kapitel 5 wird uns erzählt, dass sofort sie in diesen anderen Ufer gekommen sind, da kam ein Mann heraus, der in den Gräbern wohnte und der besessen war. Dieser Gerasener war mit vielen Dämonen besessen. Keiner konnte ihn festbinden. Der Besessene war gefährlich, nicht kontrollierbar, unangenehm, aber er brauchte Jesu und ohne ihn würde er nie befreit werden können. Jesus musste zu ihnen kommen. Und Jesus wusste, was für eine Not auf der anderen Seite gab. Deshalb befahl er, lass uns hinüberfahren. Wenn wir hier stehen bleiben und nicht den Entschluss fassen, einen Glaubensschritt zu tun, um den anderen Ufer zu besuchen, andere werden nie erlöst werden. Also hinüberzufahren in Galiläischen Meer betrug vielleicht damals etwa 10 Kilometer. Aber den Mittelmeer zu hinüberqueren, hier von Europa nach Afrika, überträgt nicht viele Kilometer. Von Stuttgart nach Tunesien in Nordafrika kaum 1200 Kilometer, etwas 1,5 die Länge von Deutschland. Und wenn wir ankommen, in Afrika, wir befinden uns in einem ganz anderen Kontinent. Wir haben eben diese wunderbaren Zeugnisse von Schwester Roth und von Bruder Karl-Heinz über Angola und Sambia gehört, was da alles losgeht in Ostafrika, in Südafrika, in Westafrika. Ich möchte euch jetzt daran einladen, einen kurzen Einblick in Nordafrika zu machen. Denn Nordafrika ist ziemlich anders als Zentral- und Schwarzafrika. Nordafrika ist muslimisches Land. Und in Nordafrika sind vier Länder, die heißen die Maghreb-Länder. Von Ägypten aus gesehen und Mittleren Osten, wo sich die Sonne untergeht, diese Länder heißen maghrebische Länder. Das ist von Ägypten aus gesehen Richtung Westen, Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko, Mauretanien. Die Gesamtfläche ist 17 Mal größer als Deutschland, doch die gleiche Bevölkerung, alle zusammen. Das sind Länder, die kolonisiert worden sind in der Vergangenheit von europäischen und unter Anführungsstrichen christlichen Ländern, Frankreich, England, Italien, Spanien, und wurden unabhängig erst in den letzten 50 Jahren von den Europäern und manchen durch viel Blut vergießen. Sie sind einer der Länder der Welt, die am meisten geschlossen und unerreicht für das Evangelium sind. Alle diese Länder sind Länder, wo es keine einheimische offizielle Kirche gibt. Die werden sagen, nee, wir sind Moslem. Hier für die Kirche, ja, da gibt es manche Kirchen in den Hauptstädten, aber diese Kirchen sind für Ausländer gedacht, nicht für uns. Unsere Religion ist Islam. Ist anders als in Zentral- und Südafrika oder in Schwarzafrika, wo bestehen Kirchen. Oder im Mittleren Osten wie in Ägypten oder in Jordanien oder Syrien. In diesen Nordländern des afrikanischen Kontinents gibt offiziell keine Kirche. Die Zahl der einheimischen Gläubigen ist sehr gering und sie treffen sich in Untergrundskirchen. Sich zum Christentum zu bekehren bedeutet ein Verrat zum Islam und gilt als Verstoß gegen den Staat. Familienangehörige nehmen Abstand von Konvertiten, sie können die Arbeit verlieren, die Beschlagnahme von Bibeln, Verhörung vor der Polizei, Gefängnis und auch Ermordung durch Extremisten. Und das ist ganz nahe von Europa. Libyen hat 3 Millionen Einwohner. Da ist Muammar Gaddafi, der Colonel, der Hauptpräsident. Ein sehr strange people. Aber guck mal, der Präsident von der Schweiz musste ihn um Vergebung bitten. Und er ist ausgereist von der Schweiz nach Tripoli, um Vergebung zu bitten, weil vor einem Jahr sein Sohn ist in die Schweiz gekommen und er hat einige Leute gebracht, die ihm beistehen und helfen, den Frauen. Und er hat geschlagen, manche Frauen von dem Komitee, von dem Hilfshelfer. Wurde an der Polizei angezeigt, festgenommen, der Sohn von Gaddafi. Und dann kamen die Probleme, bis schließlich der Präsident der Demokratischen Schweiz musste gehen und um Entschuldigung bitten. Siehst du, was sie alles machen können mit uns Westlern? Das ist schlecht. Eine Diktatur wie dies ist hier vor der Tür. Da gibt es offiziell keine Kirche, aber doch sind wenige Gläubige dort, die sich treffen, geheim. Tunesien. Da gehen viele Deutsche und Schweizer und Österreicher und Europäer Tourismus zu machen. Wunderbares Meer, Mittelmeer, auch in der Desert, wie sagt man, in der Wüste. 10 Millionen Einwohner. Präsident Ben Ali. Algerien, weiter zum Westen. 34 Millionen. Unter den Arabern kaum Gläubige. Aber Gott hat eine große Arbeit getan durch seinen Heiligen Geist in Nordalgerien unter den Kabilien. Das ist ein Stamm von den Berber. Und da haben sich in den letzten 20 Jahren Tausende von Berbern in den Gebirgen bekehrt zum Herrn. Ich selber war in einer Stadt, die Moslem war anscheinend. Und wir waren in einem Gottesdienst am Donnerstag, Vormittag um 10 Uhr. Da haben sich ungefähr 80 Leute in einer Untergrundskirche getroffen. Ich habe geprägt in Spanisch, wurde auf Arabisch übersetzt, dann auf Kabil. Wenn es den Gottesdienst zu Ende ist, die sagen mir, es gibt hier zwei evangelikale Gemeinden und drei Moschee. Und wir sind hier versammelt in diesen Area, weil wir müssen rücken von den Gebirgen, wo Al-Qaida ist. Al-Qaida ist dort und hat uns bedroht mit Tod. So müssen wir von den Gebirgen umziehen in diesen Ort. Das macht Gott. Mitten in der Verfolgung, mitten in der Bedrohung von Extremisten. Gott ist am Wirken und ruft Leute zum Glauben. Und die lassen den Islam und wissen ganz genau die Kosten, die sie da bezahlen müssen, eventuell. Marokko liegt weiter zum Westen, 35 Millionen. Mohammed VI ist der König. Man schätzt, dass in diesem Land vielleicht höchstens zwischen 2.000 bis 3.000 einheimische Araber den Herrn Jesus persönlich kennenlernen, gekannt haben. Da kommen auch viele Touristen. Marrakesch, Agadir, die Küsten entlang, das Gebirge. Das ist ein wunderbares Land. Aber die Kirche ist Untergrund. Offiziell gibt es Kirchen, du kannst große Kirchen sehen in Casablanca, in Rabat, in Fez, in anderen Städten, katholische Kirchen und manche reformierte Kirche. Aber das ist nur für den Ausland, nicht bedacht für den Einheimischen. Und manchmal stellt die Polizei vor und guckt ganz genau, wer reinkommt. Wir haben einen Ehepaar, der dort schon über 20 Jahre arbeitet. Er ist ein Ingenieur, Wasserleitungsingenieur. Er kam aus Zentralamerika. Vor einem Monat wurde er ausgewiesen vom Land, auch zusammen mit einem Schweizer und zwei Südafrikanern. Seine Sünde, er hat Verstoß gegen den Staat. Er hat versucht, Moslemen zum Glauben an Christus zu verführen. Seine Frau und Kinder bleiben noch da drin, in Marokko, und er ist nach einem Verhör von 6 Stunden gefangen genommen, bis zur Grenze gebracht und herausgeschmissen. Er darf nie wieder zurückkommen. Nach 20 Jahren, wo er Wasserleitung gemacht hat, Brunnen gebaut, hat sein Leben investiert. Ja, warum? Weil sie so sind. Und dann haben wir Mauretanien. Mit 3 Millionen weiter zum Westen, Präsident Abdel Aziz. Das ist ein sehr strenges moslemisches Land. Bis vor kurzem wusste man das vielleicht in Nordkorea und in Mauretanien waren die einzigen Länder und Libyen, die so geschlossen gewesen sind für das Evangelium. Aber Gott hat in der letzten Zeit etwas gemacht, abgesehen was Europäern schon so vielen Jahren hinter sich haben in der missionarischen Bewegung, wie zum Beispiel die Deutschen, die so gesegnet haben, verschiedenen Ländern der Welt, in Afrika, in Lateinamerika, in Asien, in den letzten hunderten Jahren. Gott hat die neue Gemeinde in Lateinamerika erweckt und so sind jetzt Lateinamerikaner, mehr als 10.000 von ihnen, in der missionarischen Arbeit in den letzten 20 Jahren herausgegangen. Die fliegen mehr als 10.000 Kilometer von Südamerika nach Nordafrika, um dort einen langjährigen Zeugnis von der Liebe Jesus abzulegen. Ich arbeite mit einer Mission PM. PM steht für Pueblos Musulmanes. Pueblos, Völker, Musulmanes, Muslimischen. Ich habe da eine Broschüre, wenn Sie wollen, da auf dem Tisch liegen. Vielleicht gibt es nicht für alle, aber manche, die interessiert sind, können nachher später einen mitnehmen. Erklärt wird hier über die Mission und über die Projekte, die wir in verschiedenen geschlossenen Ländern durchführen. Und wir haben gesehen, diese 50 Leute, die wir als Lateiner in Nordafrika als Mitarbeiter der Mission beteiligt sind, wie Gott sie gebraucht, den Glauben weiterzubringen. Beruf wird zur Berufung. Sie arbeiten als Zeltmacher, Sprachlehrer, Spanisch oder Englisch, Computerlehrer, Ärzte, Krankenschwestern, Brunnenbau, Trinkwasserversorgung, Hygieneunterricht, Ingenieure, Schweißberufsschule, behinderte Kinderbetreuung, Sport, Fußballschule, Spielzeugfabrik und so weiter. Sie sind Leute, die ganz ungehorsam sind. Sie wissen ganz genau, was sie tun. Als Missionare dürfen sie das nicht tun. Sie wissen ganz genau auch, dass man muss vorher Gott gehorchen als die Menschen. Denn in diesen Ländern ist verboten, das Evangelium zu predigen. Und die sagen, es spielt keine Rolle. Die Menschen können das verbieten, aber Gott hat uns beauftragt, das Evangelium weiterzusagen. So, es spielt keine Rolle. Wir müssen irgendwie den Leuten mit Jesus zu konfrontieren. Wenn du erwarten wirst, dass die Leute dich einladen, werden nie diese Einladung kommen. Diese geschlossenen Länder brauchen eine andere Strategie. Was sie vom Westen bekommen haben, ist vielleicht nicht die beste Empfehlung des Evangeliums. Sie haben noch in seinen Rücken die Erinnerung von der Kolonialzeit der Europäer, welche Religion der Christentum war. Aber wenn Sie jetzt sehen, dass auch von dritten Weltländern Leute kommen, die gehören ungefähr zu dem gleichen Weltbild wie Sie, es fängt etwas anderes. Diese Lateinamerikaner passen sich an die Situation an. Sie sind auch gegangen durch Diktatur, korrupte Regierungen, Entwährung des Geldes. Also von Lateinamerika zu kommen, für manche von ihnen ist nicht ein sehr großes Unterschied. Und sie kommen und bezeugen von Jesus, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist und dass er heute noch lebt. Sie erlernen die einheimische Sprache, weder Arabisch, Berber, Tamasik, Französisch, schicken ihre Kinder zu der Grundschule, schließen Freundschaften mit den Nachbarn. Die passen sich an die Situation an. Wir haben ein Ehepaar, der für, wenn sie zurück nach Hause kommen, Heimataufenthalt, nicht wahr, für 2-3 Monate fahren, die Kinder, die 3 Kinder waren so traurig, dass sie einer dieses Land von Nordafrika verlassen musste. Papi, wann kommen wir zurück? Wir kommen 2 Monate zurück. So lange? Ich möchte nicht weggehen. Sie sind so mit der Bevölkerung, mit den anderen Kindern befreundet, dass sie möchten das nicht verlassen. Aber Gott hat eine Gnade geschenkt und wir haben gesehen, obwohl die Situation so ist, dass in den letzten Zeiten mindestens 15 Hausgemeinden entstanden, die jetzt lokale Leiter haben, die ausgebildet worden sind. Und manche haben sogar Missionare hinausgesandt. Ich war in einer Stadt in Nordafrika und da hat sich ein arabisches Ehepaar umgezogen. Wir haben Mittag gegessen und ich sage, warum kommst du in diese neue Stadt? Ja, weil wir Missionare sind und wir haben den Herrn kennengelernt in einer anderen Stadt, 800 Kilometer nördlich. Und diese Gemeinde hat uns hierher geschickt, weil hier keine Gemeinde Christi ist. Und wovon werdet ihr hier leben? Wir suchen eine Arbeitsstelle. Ich möchte einen Laden aufmachen, Fotokopie machen oder vielleicht etwas lehren. Sie wussten nicht ganz genau, was zu machen. Aber der Drang war, in dieser Stadt müssen die Leute von Jesus erfahren. Die sind Bekehrte von Missionaren, die von Südamerika vor 20 Jahren gekommen sind. Und Gott hat sie gebraucht, den Glauben weiterzutragen und andere dafür Jesus zu rufen. Also manche Sache dort kann man nicht mit einem kurzen Besuch erreichen. Man braucht langfristigen Aufenthalt. So ein Tourismusaufenthalt nicht von Nutzen ist. Man kann das nicht mit Lautsprecher, Man kann nicht öffentlich ein Open Air machen, Traktate verteilen, so. Das ist nicht möglich. Wenn wir als Ausländer so etwas tun, wir können gefährden das Leben der einheimischen Gläubigen. Deshalb müssen wir als Ausländer sehr zurückhaltend sein und mit sehr großer Weisheit umgehen und befragen die lokale Gemeinden, wie wir weitermachen. Aber normalerweise, der Glaube wird weitergetragen von Mund zu Mund. Über Religion zu sprechen, kostet nicht 30 Sekunden. Wenn hier im Westen kostet, sehr viel manchmal in ein geistliches Gespräch hereinzukommen, da ist es ganz anders. Sie kommen aus dem Westen, Sie sind Moslem, ja? Nee, ich komme aus dem Westen, ich bin Christ. Und warum sind Sie nicht Moslem? Sofort wird die Frage über den Glauben gestellt. Und da ergibt sich die Möglichkeit, über unseren Glauben zu sprechen. Sie wurden von der dritten Welt zu der dritten Welt ausgesandt und werden unterstützt mit vielleicht diese Missionare, die aus Südamerika kommen, mit etwa vielleicht $1,000 durchschnittlich im Monat. Größtenteil dieser Missionare besitzen keine Krankenversicherung, nicht zu sprechen von Rentenversicherung. Die sind gekommen, einfach gesandt worden von den Gemeinden, unterstützt mit Gebet, und wir werden dir beistehen, irgendwie. Wir haben gesehen, wie der Herr Herzen bewegt, aus diesen fernen Ländern hier in diesen nahen Ländern zu den Europäern das Evangelium zu bezeugen. Und wir sagen, das sind nicht die einzigen. Kommen auch von anderen afrikanischen Ländern, von asiatischen Ländern, Korea zum Beispiel, auch Leute hinzu, diese nordafrikanischen Bürger mit dem Evangelium zu konfrontieren. Ist keine einfache Arbeit, auf keinen Fall sagen wir das. Ist sehr schwer. Man braucht viel Geduld. Man muss Freundschaft anschließen, langjährige Beziehungen erhalten, bis sie zum Glauben kommen. Für sie, das Christentum, es ist etwas Schlechtes. Für mich, das Beste, was mir passieren kann, ist, Jesus kennengelernt zu haben. Gibt es nicht anders. Aber für sie ist ganz anders. Was haben sie von den Westen mitgekriegt? Im Mittelalter die Kreuzzüge. Es sind schon über, 800 Jahre vergangen, von dem ersten Kreuzzug, zweites Kreuzzug, 1100, 1200, wovon Europa nach Palästina gegangen ist, um Palästina von den Moslems zu befreien. Da wurde viel Blut vergossen. Bis heute haben sie alle Moslemen da das im Kopf. Das haben die Europäer, die Christen getan an unseren Leuten vor 800, 700 Jahren. Und innerhalb der letzten 200 Jahren sämtlichen Länder von ganz Afrika wurden kolonisiert bei den Europäern. Als mein Großvater in Berlin 18 Jahre alt war, wurde der Berliner Konferenz durchgeführt. 3 Monate lang, 1884, 85, zwischen Dezember und März. Da wurde ganz Afrika verteilt auf einen Tisch. 14 Länder haben sich diesen Recht vorgenommen. Die jetzige Grenze in Afrika wurde in Berlin gesetzt, nicht in Afrika. Da war kein Afrikaner anwesend, nur Europäer. Manche Amerikaner und Kanadier auch. Also sie wissen ganz genau, was Christentum bedeutet, weil die Europäer mit dem Christentum gekommen sind in unseren Ländern. Und wenn Sie jetzt sehen, wie die Sache vorgeht im Mittleren Osten, in Irak, in Afghanistan, wie der Bush damals bombardiert hatte und jetzt der Obama, was weiß ich, das wissen Sie ganz genau, wie die Westerner sind. Und wenn Sie kriegen die Satelliten-Image im Fernsehen und sehen Fernsehen und sehen, was eine Moral der Westen hat, Unzucht, Prostitution, Drogen, Violenz, Korruption, dann sagen Sie, bitte lass uns ruhig. Wir möchten gar keine Christen sein. Wir wissen ganz genau, wer die Christen sind. Wir haben das erlebt jahrhundertelang. Raus von hier. Und wenn sich ein Moslem zu Christus bekehrt, die wissen nicht, für sie ist, dass er nimmt die Art und Weise, wie die Welt denn ist. Aber sie machen keinen Unterschied, dass das nicht Christentum ist. Das ist kein wahrer Christentum, was wir im Westen haben. Was in der Kreuzzugzeit gemacht worden ist. Was in der Kolonialzeit gemacht worden ist. Ganz anders ist Jesus kennen persönlich. Das wissen sie nicht. Und wenn sie sehen jetzt, dass Leute zu ihnen kommen, bei ihnen leben, ihre Sprache erlernen, ihre Kinder zu der Schule schicken. Der Mann schlägt nicht die Frau, ist treu zu ihr, spricht keine schlechten Wörter, liebt sie. Die gucken so und sagen, gibt es so etwas? Manche fragen, ihr seid Christen. Und die Missionare sagen, was verstehen Sie unter Christen? Na, wie die Westerner. Nein, wir sind nicht Christen dann. Was sind sie denn? Wir sind Nachfolger Jesu und nehmen Abstand von dem schlechten Bild, das sie haben, mit so vielen Vorurteilen. Das ist Mission heute. Wir müssen die Steine vom Weg räumen und ganz persönlich zu diesen Leuten kommen. Und auch wenn es so lange kostet, durch Liebe müssen wir sie mit Jesus konfrontieren. Von ihren Heimatländern in Lateinamerika gibt es in diesen Missionsfeldern kaum eine nationale Botschaft oder Vertretung, wo sie sich wenden könnten, falls es eine Not entsteht. Von Deutschland gibt es überall Botschaften. Auch von Guatemala, von Peru, von Argentinien. Die nächste Botschaft, wo liegt sie denn? Ja, in Paris, in Madrid, in Rom, in Ottawa. Diese Missionare kommen und wissen ganz genau, dass wo sie hinkommen, falls ein Problem entsteht, wird sie menschlich gesehen keine menschliche Institution helfen. Aber sie tun doch egal. Die Liebe Jesu treibt sie, alles zu verlassen und hinüberzufahren zu den Unerreichten, damit sie auch die Erlösung und das ewige Leben erhalten. So, lass uns hinüberfahren. Was würde das für dich bedeuten? Was würde das für mich heute bedeuten? Vielleicht hast du heute den Ruf gehört, lass uns hinüberfahren. Würdest du bereit sein, hinüberzuziehen, wohin es sein könnte? In den Missionsdienst, der Beruf wird zur Berufung Gottes gebraucht. Verstehst du so deine jetzige Ausbildung und bist du bereit, deinen Titel, deinen Beruf ihm zu übergeben? Wenn du professionell bist, einen Beruf hast, einen Titel bekommen hast, wofür das? Nur um Geld zu verdienen, um sicher zu wohnen, um leben, eine versicherte Lebensweise zu halten? In manchen Ländern der Welt, der einzige Weg, sie hineinzukommen, ist mit einem Beruf. Aber der Beruf als Gabe Gottes. Manche Missionare kommen in einem geschlossenen Land und sagen, ich bin hier 3 Jahre. Ich bin zum ersten Mal in Tunesien gekommen, habe ich dort einen Missionar gefunden und seine Frau machte Witze über seinen Ehemann und sagte, er ist hier schon 3 Jahre, hat Theologie studiert, hat noch keine Predigt gehalten. Gibt es kein Pult? Gibt es keine Kirche? Ganz frustriert werden, nicht wahr? Aber weißt du, ist nicht heiliger, der predigt, als der in der Werkstatt arbeitet. Ist nicht näher zu Gott, wer eine Krawatte benutzt, die mit dem Mikrofon am Sonntag, als die Krankenschwester, die die Kinder betreut. Beide dienen Gott. Und dein Beruf, deine Education, Gott zu übergeben, das ist wirklich eine Gabe, die dir Gott geschenkt hat. Denk danach. Vielleicht Gott hat dich vorbereitet. Vielleicht Gott hat dich ein Interesse in dein Leben gemacht, damit du sagst, mit diesem Beruf, mit dieser Profession werde ich Gott in den Missionsfeldern dienen. Wenn andere aus so weiten Entfernungen gekommen sind, würdest du nicht bereit sein, diesen kleinen Schritt zu tun und diese Länder oder andere dein Leben investieren? Das ist Pioniermission. Und die steht vor der Tür. Naja, hinüberzufahren über das Mittelmeer. Aber was würden wir sagen mit so vielen Leuten, die hier, selbst in Stuttgart, in Württemberg, in Deutschland, in Europa wohnen, die aus diesen fernen Ländern zu uns gekommen sind? Wir müssen auch hinüberfahren. Hinüberfahren vielleicht bedeutet, auf die andere Straße hinüberzukommen. Auf den anderen Bezirk der Stadt zu gehen. Es bedeutet vielleicht, in ein unerreichtes Panorama hineinzukommen. Ich weiß nicht, wohin ich gehe, aber ich muss hier abbrechen und woanders gehen. Diesen Entschluss muss man fassen. Das ist ein Glaubensschritt. Bestimmt wird sich vielleicht ein Sturm da erheben, wie in diesem Fall. Aber der Herr wird bestimmt Kontrolle haben. Und du wirst so in anderen Situationen geraten, vielleicht unangenehm, vielleicht etwas, was dich nicht klar ist, aber du wirst sehen, auch die Finsternis möchte, wie wir im Zeugnis gehört haben. In diesen Gebieten bewegt sich etwas, was fürchterlich ist und wo der Teufel jahrhundertelang ganze Freiheit gehabt hat, zu machen, was er will. Keiner hat ihn widerstanden. Diese sind Länder, die ganz in Dunkelheit Jahrzehnte und Jahrhunderte lang unter der Macht der Finsternis gewesen ist, sind. Ja, da kann ein Gerasener sein. Da kann man sich mit dem Teufel treffen. Ja, natürlich. Hier auch. Aber man wird erspüren können, die Kraft des Herrn. Fahre hinaus. Und der Herr hat ihn befreit. Diese Leute werden befreit werden nur durch Jesus, durch seine Kraft. Manche sind unter dämonischen Kräften bestimmt, werden sie befreit werden. Und andere sind erblindet worden durch den Teufel. Sie werden Jesus kennen als das wahre Licht. Deshalb müssen wir hinüberfahren, um sie zu erreichen. Vielleicht gibt es nicht große Volksscharen. Vielleicht handelt sich um eine Person, eine Familie, was weiß ich. Aber die brauchen Jesus. Deshalb müssen wir auch hinüberfahren. Manchmal ein Schritt ist es nötig. Manchmal müssen wir einen Schluss nehmen. Manchmal ist es Zeit, jetzt hinüberzufahren. Nicht viele alle vielleicht, aber manche ja. So möchte ich euch ermutigen, den Schritt zu tun. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Aber wenn es Zeit ist, wirst du sehen, dass Gott dich auch dorthin gebraucht, wo du nie vorher gewesen bist und wo Leute sind, die Jesus brauchen. Ich habe noch 5 Minuten laut meiner Uhr. Vielleicht gibt es Fragen oder Kommentare, die gemacht werden wollen. Ja? Wer hätte eine Frage, einen Kommentar zu machen?
Ich würde noch erzählen, also wenn man halt Gemeinden, diese Untergrundgemeinden hat, die dürfen sich schon, die können sich treffen, aber ist irgendwie, also wird da keine.
Ja. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Nicht in allen Ländern ist egal und nicht in jedem Land, auch in jeder Region ist egal. Es kann ganz verschieden sein. Die Schwester fragt über die Untergrundsgemeinde, für die nicht gehört haben. Ja, die Hausgemeinden sind Gruppen von vielleicht 5 Leuten, 10 Leuten, 15 Leuten. In manchen Ländern müssen sie genau aufpassen, wo sie sich versammeln. Und müssen sie versuchen, nicht alle gleichzeitig zu kommen und alle gleichzeitig rausgehen, denn das macht die Leute wach, dass etwas passiert. Manchmal kommen sie 2 zuerst, 2 später, und ja, damit es ein bisschen so unaufgebracht kommt. In anderen Gebieten, die Einheimische, die Polizei und alle wissen ganz genau, was passiert. Aber die sind nicht dumm. Also muss man nicht denken, dass die Moslems oder die Araber da nicht wissen, was vorgeht. Es geht nur darum, dass nicht so großes Aufwand gemacht wird. Nicht so sehr in die Öffentlichkeit. Manche dieser Länder haben Druck, zum Beispiel Mauretanien, Algerien, Libia, den Druck von den Fundamentalisten, Al-Qaida besonders. Und die Fundamentalisten sagen, diese Regierungen sind zu eng verbunden mit dem Westen. Die verraten unsere Tradition. Und deshalb, sie sind Extremisten. Sie wollen als Fundamentalisten zurück zum Fundament. Für sie, das Fundament ist nicht die Bibel, sondern der Koran. Deshalb, manche Regierungen, obwohl sie mehr säkular wären, wie zum Beispiel Algerien oder Marokko, aus Drang der Fundamentalisten, die hinter sich sind, müssen sie manche Maßnahmen nehmen, um besser zu kontrollieren. Lass ich mich zu verstehen? Und deshalb, im Allgemeinen, die werden nicht gestört, sehr viel. Aber die Gläubigen wissen, wie sie sich verhalten. Zum Beispiel, ich war in einer Hausversammlung, da haben sie die Türen und Fenster alles zugemacht, damit die Nachbarn nicht hören, wenn sie singen. Oder sie gehen am Strand und sie versammeln sich so dort und in den Bergen. In manchen Teilen, zum Beispiel in Argelin, unter den Kabilen, wo diese Erweckung entstanden ist, sie machen das mit offenen Fenstern und es ist kein Problem eigentlich. Also es ist verschieden, aber normalerweise, die besitzen kein eigenes Lokal, wie wir hier im Westen haben. So treffen sie sich in Hausgemeinden. Und müssen sie normalerweise aufpassen, nicht wahr?
Vielleicht eine Möglichkeit oder vorstellbar, dass Missionare sich in die Politik integrieren und dann so Veränderungen bewirken, oder ist das gänzlich unvorstellbar?
Ja, die Sache ist so, dass größtenteils diese Länder, wenn du deinen Ausweis zeigst, da steht deine Religion. Religion, Moslem. Und das zu ändern und sagen, ich bin jetzt Christ, ist es unmöglich. Deshalb leider in diesen Ländern in eine Position zu kommen, in der Politik oder in manchen höheren Regierungsbeamten, wenn sie wissen, dass man Christ ist, sie werden sowieso sagen, das ist nicht für dich erlaubt. Vielleicht nicht, weil es im Gesetz steht, aber durch soziale Pression. Nicht wahr? Wir versuchen, unseren Missionaren zu sagen, bitte versucht den Gläubigen beizutragen, dass sie sich auch zivil engagieren sollen, irgendwie, mit der Weisheit, die Gott euch geben kann. Es ist noch eine Frage, wenn einer sich vom Islam zum Christentum bekehrt in diesen Ländern, wie schnell er seinen Glauben bezeugen soll. Das ist eine umstrittene Frage. Soll er sofort seinen Nachbarn und seine Familie sagen, ich bin jetzt Christ? Oder muss man warten eine Zeit lang, ihn begleiten, damit er befestigt wird im Glauben? Denn manche, die einen Glaubensschritt getan haben, und dann haben sie öffentlich das bezeugt, haben sie sehr Schwierigkeiten, viele Schwierigkeiten bekommen von der Familie. Manche sind ausgewiesen worden aus der Familie und dann haben sie den Glauben verloren. Das Problem besteht auch in diesen Ländern, wenn es keine christlichen Familien gibt, bekehrt sich ein Junge. Er wird verheiratet mit einer Frau, einer jungen Mädchen, das von den Eltern bestimmt ist. Und sie ist Moslem. So, das ist ein großes Problem für die entstehenden Gemeinden. Wie kann man christliche Familie bilden, wenn das so schwer ist, frei zu entscheiden wie hier im Westen, nicht wahr? Aber muss man da arbeiten in diese Richtung, ja? Um die Mentalität, die Gesetze, die Einstellung der Leute, aber es ist eine lange Sache, denke ich. Andere Frage? Ja, bitte.
Also ich fahre seit 5 Jahren nach Tunesien und wollte nur sagen, wenn man was erleben will als Christ oder als Missionar, dann fahrt nach Tunesien, Fitim oder Fatim. Ich bin im letzten Sommer das erste Mal selber mit dem Auto hingefahren über die Alpen, mit einer Fähre über Sizilien und dann bis nach Tunis und war dort nur 5 Tage und meine Schwestern und Brüder in Tunesien und es gibt manche in Tunis und wer möchte, kann nachher auch in die Ausstellung kommen, nach mir suchen und dann vermittle ich da einen Kontakt hin. Dorthin gekommen, innerhalb von 5 Tagen 8 Taufen erlebt. Ein Mann, der vor 20 Jahren zum Glauben gekommen ist, über eine Schrift, der über Libyen nach Ägypten gefahren ist, um dort eine Bibel zu kaufen und jetzt Christen in Tunesien gesucht hat, die ihm weiterhelfen, hat sich und seine Frau und seine zwei Kinder, 15 und 17 Jahre, taufen lassen, sind zum Glauben gekommen im Meer. Das war im Sommer, im Juli. Einen Tag später ein algerischer Künstler, der hier so bekannt ist wie Heino oder sowas, aber eben nur 20 Jahre alt, kam zum Glauben, ganz im Geheimen, getauft worden im Meer. Was Gott dort tut, unter den tunesischen Christen und mit ihm, teils und größtenteils mittlerweile ohne ausländische Missionare, ist unglaublich. Und wir können als Ermutiger dorthin gehen und Großes bewirken, indem wir die Christen ermutigen, indem wir Literatur mitgeben, die wir hier in Deutschland bei Neos oder sonst irgendwo bekommen. In Gießen gibt es da die Osteuropa-Mission. Nehmt es mit, geht dorthin, macht Urlaub, geht aber nicht ins Hotel, sondern checkt aus, werft euer Quartier weg und dann geht zu tunesischen Christen, lebt bei ihnen, die freuen sich. Und ihr werdet sehen, was Gott dort in Tunesien tut. Vielen Dank.
So, schönen Dank, das ist sehr ermutigend. Preis Gott. Also, seid ihr sehr nah hier. Ihr wart kurz 1000 Kilometer und seid auf dem anderen Ufer. Also, lasst uns hinüberfahren, ja?